Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Nils träumt von einem Zug vieler Sträucher, Bäume und Ackerpflanzen, den die Sonne anführt. Alle ziehen nach Norden. Und als er erwacht, erlebt er eine freudige Überraschung. Es ist Sonntag, der 19. Juni. Nils Holgersson hob den Kopf und sah sich um, auf einmal ganz wach. Das war doch sonderbar. Hier lag er und hat an einem Ort geschlafen, wo er nie zuvor gewesen war. Nein, er hatte noch nie das Tal gesehen, in dem er lag, und auch nie die Berge, die ihn umgaben. Er kannte nicht den runden See, der mitten im Tal lag, und hatte nie im Leben solch armselige und verkrüppelte Birken gesehen wie die, unter denen er jetzt lag. Und wo war der Adler? Er konnte ihn nirgends entdecken. Gorgo musste ihn verlassen haben. Welch ein Abenteuer! Der Junge legte sich wieder auf die Erde nieder, schloss die Augen und versuchte sich darauf zu besinnen, wie alles gewesen war, ehe er einschlief. Er erinnerte sich, dass es ihm die ganze Zeit, während er über den Westerbotten dahinflog, so gewesen war, als stünden er und der Adler da oben in der Luft ganz still auf dem gleichen Fleck, während das Land unter ihnen gen Süden zog. Aber dann bog der Adler nach Nordwesten ab, sie bekamen den Wind von der Seite, er konnte wieder den Luftzug spüren, und im selben Augenblick stand das Land da unten still, und er fühlte, dass der Adler ihn mit Windeseile davontrug. »Jetzt fliegen wir nach Lappland hinein«, sagte Gorgo, und der Junge beugte sich vor, um die Landschaft zu sehen, von der er so viel gehört hatte. Er fühlte sich jedoch ziemlich enttäuscht, als er nichts weiter sah als große Wälder und weite Moore. Da war Wald und Moor und Wald bis ins Unendliche. Die große Einförmigkeit machte ihn schließlich so schläfrig, dass er nahe daran war, herabzustürzen. Da sagte er zu Gorgo, dass er es nicht länger aushalten könne, auf dem Adlerrücken zu sitzen, er müsse durchaus ein wenig schlafen. Gorgo ließ sich sofort auf die Erde herabsinken, und der Junge warf sich auf das Moos. Dann aber packte ihn Gorgo mit den Fängen und schwang sich mit ihm in die Luft empor. »Schlaf nur, Däumling«, rief er, »mich hält der Sonnenschein wach, und ich will die Reise fortsetzen.« Und obwohl der Junge höchst unbequem zwischen den Fängen des Adlers hing, schlief er wirklich ein. Und im Schlaf hatte er einen Traum. Es war ihm, als sei er auf einer breiten Landstraße unten in dem südlichen Schweden und als laufe er so schnell, wie seine kleinen Beine ihn tragen konnten. Er war nicht allein, sondern eine Menge anderer zogen desselben Weges. Dicht neben ihm kamen die Roggenhalme mit schweren Ähren an der Spitze und mit Kornblumen vermischt dahermarschiert. Die Apfelbäume keuchten schwer von Früchten, und ihnen folgten Bohnen und Erbsen voller Schoten, große Büsche Margeriten und ein ganzes Gehege von Obststräuchern. Große Laubbäume, Eichen und Eschen und Linden gingen in Ruhe und Gemächlichkeit mitten auf der Landstraße, stolz rauschten sie mit ihren Kronen und gingen niemand aus dem Wege. Zwischen seinen Beinen kamen die kleinen Pflanzen gelaufen, Erdbeeren, Anemonen, Löwenzahn, Klee und Vergissmeinnicht. Zuerst meinte er, dass es nur Pflanzen waren, die so des Weges dahin zogen. Aber bald entdeckte er, dass sowohl Menschen als auch Tiere mit dabei waren. Die Insekten umsummten die dahineilenden Pflanzen, in den Gräben schwammen Fische, die Vögel saßen in den dahinwandernden Bäumen und sangen, zahme und wilde Tiere liefen um die Wette Und mitten zwischen all in diesem Getümmel gingen Menschen mit Spaten und Sensen, andere mit Äxten, wieder andere mit Flinten und einige mit Angelruten. Der Zug bewegte sich munter und fröhlich, und das verwunderte ihn gar nicht, als er sah, wer ihn anführte. Es war niemand Geringeres als die Sonne selbst. Sie kam die Straße dahergerollt, wie ein großer, schimmernder Kopf mit Haar aus vielfarbigen Strahlen und einem Gesicht, das vor Frohsinn und Güte strahlte. »Vorwärts«, rief sie ununterbrochen, »niemand braucht bange zu sein, wenn ich dabei bin. Vorwärts, vorwärts!« »Ich möchte wohl wissen, wohin uns die Sonne führen will«, sagte der Junge vor sich hin. Aber der Roggenhalm, der neben ihm ging, hatte gehört, was er sagte, und antwortete sogleich, »Sie will uns nach Lappland führen, um gegen den großen Versteinerer zu kämpfen.« Nils Holgersen sah bald, dass mehrere von den Fußgängern bedenklich wurden, ihre Schritte mäßigten und schließlich zurückblieben. Er sah, dass die große Buche stehen blieb, das Reh und der Weizen blieben am Grabenrand stehen und ebenso die Brombeerbüsche, die großen gelben Sumpfdotterblumen, die Kastanienbäume und die Rebhühner. Er sah sich um, denn er wollte ergründen, warum so viele zurückblieben. Da gewahrte er, dass er sich nicht mehr in dem südlichen Schweden befand. Die Wanderung war so schnell vor sich gegangen, dass sie schon in Svealand angelangt waren. Hier oben begann die Eiche zurückzubleiben. Sie blieb ein wenig stehen, machte einige zögernde Schritte und stand dann ganz still. »Warum kommt die Eiche nicht mehr mit?« fragte der Junge. »Sie ist bange vor dem großen Versteinerer«, sagte eine hellgrüne junge Birke, die so keck und fröhlich dahinschritt, dass es eine Lust zu sehen war. Aber obwohl viele zurückgeblieben waren, setzten doch noch eine große Schar frischen Mutes die Wanderung fort. Und der Sonnenkopf rollte die ganze Zeit vor dem Zuge her und rief, »Vorwärts, vorwärts! Niemand braucht bange zu sein, solange ich dabei bin!« Der Zug ging mit derselben Geschwindigkeit weiter. Bald war er oben in Norrland angelangt. Aber jetzt half es nicht mehr, wie viel auch die Sonne bat und ermunterte. Der Apfelbaum wollte nicht weiter, auch der Kirschbaum nicht und der Hafer blieb stehen. Die Fischwärme in den Gräben lichteten sich. Der Junge wandte sich an die Zurückbleibenden. »Warum wollt ihr nicht mit? Warum lasst ihr die Sonne im Stich?« fragte er. »Wir wagen es nicht. Wir sind bange vor dem großen Versteinerer, der da oben in Lappland wohnt«, antworteten sie. Bald hatte der Junge die Empfindung, als seien sie ganz hoch oben in Lappland angelangt. Und hier wurden die wandernden Scharen beständig dünner. Der Roggen, die Gerste, die Erdbeere, die Blaubeere, die Erbsen, die Johannisbeerbüsche waren bis hierher mitgekommen. Das Elentier und die Kuh waren Seite an Seite gewandert. Jetzt aber blieben sie alle zurück. Die Menschen gingen noch eine Strecke weiter mit, aber dann blieben auch sie stehen. Die Sonne würde fast ganz allein geblieben sein, wenn nicht neue Reisegenossen hinzugekommen wären. Weidensträuche und eine Menge anderes Gestrüpp schlossen sich dem Zuge an. Ebenso Lappen und Rentiere, Bergeulen und Füchse und Schneehühner. Jetzt hörte der Junge etwas, das ihnen entgegenkam. Es waren dies eine Menge Flüsse und Bäche, die mit gewaltigem Sausen und Brausen daherstürzten. »Warum habt ihr so eilig?« fragte er. Sie fliehen vor dem großen Versteinerer, der hoch oben auf dem Berge wohnt, antwortete das Schneehuhn. Da sah Niels Holgersen auf einmal, dass sich vor ihnen eine hohe, finstere Mauer mit gezackter Mauerkrone auftürmte. Beim Anblick dieser Mauer schienen alle zurückzuweichen. Schnell aber wendete die Sonne ihr strahlendes Antlitz der Mauer zu und goss ihr Licht darüber aus. Da stellte es sich heraus, dass keine Mauer ihnen im Weg stand, sondern dass sich die allerschönsten Berge vor ihnen erhoben, einer hinter dem anderen. Die Gipfel röteten sich im Sonnenschein, die Abhänge lagen hellblau mit goldenen Streifen da. »Vorwärts, vorwärts, keine Gefahr, solange ich dabei bin«, rief die Sonne und rollte an den steilen Bergwänden hinauf. Aber auf dem Wege den Berg hinan wurde die Sonne von den tapferen jungen Birken, der starken Fichte und der standhaften Tanne verlassen. Hier verließen auch das Rentier, der Lappe und der Weidenbusch sie. Als sie schließlich den Gipfel des Berges erreicht hatten, war in ihrem Gefolge niemand mehr als der kleine Niels Holgersen. Die Sonne rollte in eine Schlucht hinein, in der die Wände mit Eis bedeckt waren, und Niels Holgersen wollte ihr da auch hineinfolgen. Aber er kam nicht weiter bis an den Eingang der Schlucht, denn er sah etwas Fürchterliches. Ganz tief im Innersten der Schlucht saß ein alter Troll. Sein Körper war aus Eis, seine Haare aus Eiszapfen und sein Mantel aus Schnee. Vor dem Troll lagen mehrere schwarze Wölfe, die sich aufrichteten und den Rachen aufsperrten, sobald die Sonne sich blicken ließ. Und aus dem einen Wolfsrachen stieg bittere Kälte hervor, aus dem anderen kam der beißende Nordwind und aus dem dritten die schwarze Finsternis. »Da haben wir wohl den großen Versteinerer«, dachte der Junge. Er war sich klar darüber, dass er am besten tun würde, wenn er floh. Aber er war so neugierig zu sehen, wie die Begegnung zwischen dem Troll und der Sonne ablaufen würde, dass er stehen blieb. Der Troll rührte sich nicht, sondern starrte nur die Sonne mit seinem ekelhaften Eisgesicht an, und die Sonne stand ebenfalls still und lachte und strahlte nur. So ging es eine Weile weiter, und der Junge meinte zu hören, dass der Troll zu seufzen und zu klagen begann. Der Schneemantel glitt zu Boden, und die drei fürchterlichen Wölfe heulten nicht mehr so schrecklich. Plötzlich aber rief die Sonne, »Jetzt ist meine Zeit vorbei«, und rückwärts rollte sie aus der Schlucht heraus. Da ließ der Troll seine drei Wölfe los, und auf einmal kamen der Nordwind, die Kälte und die Finsternis aus der Schlucht herausgestürzt und machten Jagd auf die Sonne. Weg mit ihr«, rief der Troll, »jagt sie weg, so dass sie nie wiederkommt. Wir wollen sie lehren, dass Lappland mir gehört.« Aber als Niels Holgersen hörte, dass die Sonne aus Lappland verjagt werden sollte, erschrak er so, dass er mit einem Schrei erwachte. Und als er sich wieder ein wenig besonnen hatte, sah er, dass er auf dem Grund eines großen Felsentales lag. Wo aber war Gaugo? Und wie sollte er ausfindig machen, wo er selber war? Er richtete sich auf und sah sich um. Da fiel sein Blick auf ein wunderliches Gebäude aus Fichtenzweigen, das auf einem Felsenabsatz stand. »Das ist gewiss so ein Adlerhorst wie Gorgo.« Er dachte den Gedanken nicht zu Ende. Stattdessen riss er seine Mütze vom Kopf, schwenkte sie in der Luft und schrie »Hurra!« Jetzt begriff er, wohin Gorgo ihn geführt hatte. Hier war das Tal, in dem die Adler auf dem Felsenabsatz und die Wildgänse unten im Grunde wohnten. Er war am Ziel. Im nächsten Augenblick würde er den Gänserich Martin und Akka und alle die Reisekameraden wiedersehen.